SBS in deutscher Sprache.
5 Kontinente, 39 Länder, über 60.000 Kilometer. So weit ist er gefahren mit seinem Fahrrad. Sven Marx ist hier bei einem Zwischenstopp, nehme ich mal an. Hallo, ja, Herr Marx.
Ja, genau. Das ist ein Teilabschnitt meiner Reise einmal um die Welt. Ich sag mal, wenn ich jetzt in Neuseeland angekommen bin, dann bin ich am dichtesten an Berlin wieder dran. Ja? Also da ist so etwa die Hälfte rum.
Okay, also in Berlin sind Sie gestartet. Wann war das?
Am 23. April bin ich dort gestartet mit einem großen Tromborium. Man hat mich dort verabschiedet, wirklich mit Ballons steigen lassen und Bühnenprogramm und allem, weil ich die Inklusionsfackel mit habe. Und die ist der Grund dafür gewesen, dass man dort so ein großes Programm aufgefahren hat.
Okay, also haben wir Mai, Juni, Juli, August, September, Oktober, November. Das sind schon über 7 Monate, 7,5 Monate ungefähr unterwegs. Ja. Immer noch Lust auf dem Fahrrad zu fahren?
Immer noch Lust zu reisen. Ich bin gar kein Radfahrer. Ha? Viele Leute sind ja wirklich Radfahrer aus Leidenschaft. Ich liebe mein Fahrrad, ganz toll. Ich reise super gerne. Ich liebe es, die Natur zu spüren, Wind, Sonne, Regen. Alles toll, aber ich bin eigentlich kein Radfahrer. Jeden Tag, wenn es dann mal anstrengend wird, frage ich mich, warum machst du das eigentlich? Es geht nicht anders. Ich bin eigentlich Motorradreisender gewesen, aber jetzt bin ich schwerbehindert. Sehe alles doppelt durch die OP. Und ja, Radfahren ist okay, aber eigentlich müsste ich es nicht haben zum Reisen.
Okay, also da steckt ein ganz bestimmter Grund dahinter. Ja. Also wir haben jetzt herausgefunden, nicht aus purer Freude am Radfahren, sondern?
Sondern ich war eigentlich Tauchlehrer und bin immer mit dem Motorrad gereist früher. Und als Tauchlehrer bin ich 2008, kurz vor Weihnachten, also jetzt ungefähr die Zeit, so wie jetzt, tauchen gegangen, war mein Job. Und als ich rauskam, war mir furchtbar schlecht. Hab dann mich echt übergeben müssen. Dachte, puh, was war das? Okay, vielleicht Seekrankheit, weil so bis 12 Meter Wassertiefe spürt man die Wellen noch. Da hast du so Dünung und wenn du im Flachbereich zurücktauchst, dann wirst du so ein bisschen hinterhergeschaukelt. Nicht großartig, dass du es merkst, aber es ist so. Dasselbe war aber 3 Tage später wieder und da war die Seespiegel glatt. Und da dachte ich, na, das kann es nicht sein mit Seekrankheit. Vielleicht hast du irgendwas gegessen, was verdorben war. So weit, so gut. Eine Woche später etwa, ich bin mit meiner Frau immer durch die Anlage dort abends gelaufen. Wir haben im Hotel gewohnt, haben dort auch gegessen. Und wenn wir zum Essen gegangen sind, dann war immer, wenn es dunkel war, alles schön angestrahlt von unten mit Strahlern, so die Palmen ganz toll, also Paradies für die Urlauber. Und mir wurde dann immer schwindelig von diesem hell-dunkel, hell-dunkel. Da habe ich zu meiner Frau schon gesagt, Mensch, nimm mich mal an die Hand, du, das ist hier ja ein bisschen komisch. Und nach der Nummer habe ich dann angefangen, in unseren Listen von den Tauchern zu suchen, ob dort nicht ein Arzt bei ist. Ich habe dann auch einen Arzt gefunden, habe mit dem gesprochen, habe ihm das erzählt, sagt er, du, Mensch, Taucher, was naheliegend ist, man hat so kleine Steinchen im Ohr, die drehen sich immer und die machen das Gleichgewicht. Und Ohr, Druck, Taucher naheliegend. Da habe ich das erstmal so hingenommen, habe gesagt, okay, dann liegt es am Ohr, sagt da die kleinen Steinchen, das kann 6-8 Wochen dauern, dann lösen die sich auf, wenn die da drin rumeiern. Gut, das war in Ordnung. Dann kam die nächste Stufe, die war, dass ich frühmorgens nach dem Aufstehen so nach 5-6 Minuten einfach zusammengebrochen bin. Da lag ich echt bei uns im Zimmer. Meine Frau hat das anfangs nicht mitgekriegt, die ist immer frühstücken gegangen, ich bin kein Frühstücksmensch. Hab ihr das die erste Zeit noch nicht erzählt, die ersten 2-3 Mal, aber als das dann immer wieder passierte, dachte ich, jetzt müsst ihr das mal sagen, falls mal irgendwas ist. Bin zu der Zeit auch schon nicht mehr tauchen gegangen. Hab ihr das erzählt und hat gesagt, Mensch und so, das kann ja nicht vom Ohr kommen, das ist bestimmt mehr. Ja, dann war es so, dass ich draußen gesessen habe, uns da vom Counter, wo die Leute einchecken, bin ja nicht mehr tauchen gegangen, hab dann so mit meinen Augen einen Schnorchler, der gerade ins Wasser gegangen ist, verfolgt. Und wenn du deinen Blick so schweifen lässt, gehen ja beide Augen rüber. Und beide Augen machen ja eigentlich ein Bild. Und unser Gehirn macht es in Bruchteilen daraus eins. Und bei mir war es so, das linke Auge vollzog diesen Schwenk und das rechte machte Bilder. Genau 4 Stück. unbeschreiblich. Du denkst, du bist verrückt, weil das kann niemand nachvollziehen. Das, was ich jetzt habe mit diesen Doppelbildern, wenn man schielt, dann sieht man, was ich sehe, aber das kann niemand nachmachen. Ne? Ich dachte, was war das? Hab das nochmal probiert, es ging noch ein zweites Mal und ein drittes Mal nicht mehr. Bin dann zu meiner Frau hin, die hat sich da gerade mit einem Gast unterhalten, bin da reingeplatzt. Ich sagte, ich muss dir was erzählen. So, da war es dann schon Anfang Januar und Mitte Januar sind wir mal im Urlaub geflogen. Da hat gesagt, Mensch, lass uns gleich zum Arzt, wenn wir zu Hause sind. Donnerstagabend sind wir gelandet. Freitag früh bin ich zu unserem Hausarzt. Der hat gesagt, ich schicke dich gleich in die Rettungsstelle, weil mit dem Kopf ist nicht zu spaßen. Wer weiß, was das ist. Außerdem seid ihr nur 14 Tage hier. Und wenn ich dich jetzt zu einem Spezialisten schicke, der schickt dich dann weiter. Bilder machen alles, dann wieder zurück. Da geht viel Zeit verloren. Sagt, dann nimm die Zeit in Kauf in der Rettungsstelle. Na. Dorthin. Und das war um 10 waren wir da und mittags hat man mir gesagt, sie haben einen Tumor am Hirnstamm, sofort operieren. Hirnstamm, habe ich erstmal geguckt, noch nie vorher gehört, was von einem Hirnstamm, das ist genau die Schaltzentrale zwischen Hirn und Körper. Dort laufen alle Informationen, alles, ob du atmest, egal was, läuft genau dort durch, ein ganz kleiner Kanal. Und in dem war ein 2 Kubikzentimeter großer Tumor. Und die haben gesagt, sofort, weil das kann sein, dass der irgendwo gegendrückt und die kippen einfach um, weil da hinten wirklich alles langläuft. Ja. 2 Tage später gab es eine Operation. Man konnte nur die Hälfte rausnehmen. Der Rest ist drin geblieben. Der war eingewachsen ins Gewebe und wenn die da was zerstört hätten, das wollten sie nicht eingehen, das Risiko. Außerdem bin ich in der OP, die über mehrere Stunden ging, dreimal weggeblieben. Die mussten mich wiederbeleben. Und irgendwann haben sie gesagt, der ist zu schwach, das wird so und so nichts. Ja, also Operation ist gut verlaufen, sagen wir es mal so. Gut in dem Sinne, dass die Hälfte raus war. Aber 2 Tage später gab es dann eine Einblutung, eine Not-OP. Dann sind sie vorne in den Kopf reingegangen, haben erstmal die Blutung gestillt. Und danach ging es dann echt bergab. Meine Frau kam nach 2 Tagen mich besuchen. Mein Zimmer war leer. Er hat gefragt, wo ich bin. Die haben gesagt, setzen Sie sich mal hin, da kommt gleich ein Arzt. Die dachte schon, ich bin tot. Da haben sie aber erklärt, dass ich auf der Intensivstation bin, Not-OP und ich werde jetzt von Maschinen an am Leben erhalten. Das ging dann noch echt 3 Monate. Die ganze linke Seite war gelähmt anfangs. Das ließ dann irgendwann nach. Und nach 3 Monaten haben die gesagt, wir können für ihren Mann hier nichts mehr tun. In der Zwischenzeit hat man meiner Frau offeriert, dass ich nie wieder laufen kann. Sie soll sich wieder eine Wohnung in Berlin suchen und eine Arbeit. Ja, ich lag dort. Meine Frau hat es super schwer gehabt. Ohne Wohnung keine Arbeit, ohne Arbeit keine Wohnung. Ja, also die ist da echt rumgerannt in Berlin, um da wieder was zu finden. Ich lag von Maschinen am Leben erhalten und nach 3 Monaten haben die gesagt, hier ist jetzt für uns Schluss, der ist stabil, wir können nicht weitermachen. Wir schicken ihn in die Frühreha und versuchen dort was zu machen. Ja, Frühreha. Dort hat man mich dann hingesetzt erstmal. Ich habe ja 3 Monate gelegen und wenn man einen Gipsarm nach 6 Wochen gesehen hat und dann Gipsbein, da ist absolut keine Muskulatur mehr. Und so war es auch bei mir. Die haben mich hingesetzt, mein ganzer Oberkörper, das ganze Gewicht ist auf meine Gedärme gerutscht. Höllische Schmerzen, ich habe nie in meinem Leben solche Schmerzen erlebt, weil die Muskulatur mit dem Oberkörper ja nicht mehr getragen hat. Ich habe gesagt, lasst mich in Ruhe, nur liegen. Ich wollte leben, ganz klar, aber ich wollte nichts machen, ich wollte nur liegen. Die haben dann nicht locker gelassen, haben mich immer wieder hingesetzt. Die halbseitige Lähmung ließ auch langsam nach und nach nach. Die denken, das war, weil das alles geschwollen war, dass da irgendwas draufgedrückt hat. Ja, und dann haben die es geschafft, dass ich im Rollstuhl sitzen konnte. Und da fing dann eigentlich mein Lebensmut so langsam wieder an. Bin dann mit dem Rollstuhl immer rum, mehr schlecht als recht. Dann war es so, dass ich an einem Rollator laufen sollte. Laufen ging dann auch mehr schlecht als recht. Und als das ging, bin ich eigentlich immer abgehauen. Da war neben der Reha war so ein kleines Wäldchen. Und da bin ich dann von Baum zu Baum, bin dann Dreck geflogen, sah aus wie ein Schwein. Dachte, um Gottes Willen, hauptsächlich sieht hier niemand. Dann lassen die dich hier nicht mehr raus. Ja, Und nach 3 Monaten war auch da Schluss in der Reha. Die haben gesagt, mehr können wir hier jetzt nicht machen. Ich habe gesagt, passt auf, bevor ich hier rauskomme, will ich schwimmen können und Fahrrad fahren. 2 Sachen, wo du gut Muskulatur aufbauen kannst, aber ohne viel Anstrengung. Also schwimmen trägt dich das Wasser, beim Fahrradfahren trägt dich das Rad. Ja, das haben die dann auch hingekriegt. Mit dem Schwimmen und mit dem Fahrradfahren war es so, dass wir den letzten Tag, bevor ich rauskam, bin ich mit meinem Physiotherapeuten dort um so einen kleinen See gefahren, der war da direkt an der Reha. Und er hat gesagt, das hast du wohl selbst gemerkt, das ist eine Nummer, damit geh nicht auf die Straße, da bringst du dich um. Und ich habe gesagt, ja, alles klar. Wir hatten mittlerweile wieder eine Wohnung in Berlin, Weißensee, da bin ich groß geworden. Da bin ich auch heute ganz glücklich drüber, dass wir genau da eine Wohnung gekriegt haben. Weil ich kannte dort jeden Stein und wusste, wo kann ich gut langfahren, durch die Gärten dort, da sind so Gartenanlagen. Ja, bin dann los mit einem Mountainbike, mit einem ganz tief eingestellten Sattel, dass ich wirklich so drauf saß, dass ich immer mit dem Bein so mitrollern konnte. Und dann hat es mal ein halbes Jahr gedauert, dann habe ich es geschafft, 7,5 Kilometer zu fahren. Und musste aber, mein großes Ziel war das Brandenburger Tor, musste aber noch einplanen, dass ich wieder zurück muss. Und habe dann weiter trainiert. Und als ich dann so fit war, dass ich 15 Kilometer schaffte, bin ich dann zum Brandenburger Tor. Und das Gefühl werde ich nie vergessen. Wie ich da stand, habe ich mich echt gefühlt. Einige werden vielleicht den Film von Rocky Balboa kennen, wie der da in Memphis die Treppen hochrennt.
Ja, ja.
Und dann oben hochspringt. Und so habe ich mich gefühlt. Wir haben am liebsten hochgesprungen und dachte, wenn du jetzt hier rumhoppst, dann gucken dich die Touristen alle blöd an, was du hier machst. Ja, das war meine erste Etappe, also meine erste Weltreise eigentlich, zum Brandenburger Tor zu kommen.
Unglaublich, kann ich nur sagen. Das einzige Wort, was mir jetzt hier einfällt.
Lust auf mehr? Abonnieren Sie unsere Podcasts bei iTunes.